NDR Info. Themen des Tages.
27. August 2026, die Themen dieses Donnerstages in Schlagzeilen. Rechenzentrum, Milliardeninvestitionen für Mecklenburg-Vorpommern. Razzien agitiert die radikale Artgemeinschaft weiter und Rettungsarbeiten nach der Flutwelle in Nepal. Außerdem Berichte über die Tagung der kostenbewussteren EU-Länder in Berlin und ein Nachruf auf Ratko Mladic, der bosnisch-serbische Kriegsverbrecher, ist in der Haft in Den Haag gestorben. Die Themen des Tages heute mit Gerd Wolf. Einen schönen guten Abend. Die allgemeine Digitalisierung hat ja vor allem eines: Speicherbedarf. Weltweit entstehen riesige Rechenzentren, die neue digitale Welt am Laufen zu halten, das ist das Ziel. Privatleute, Wirtschaft, Regierung, alle brauchen Rechnerleistungen. Und ein neues Rechenzentrum soll nun bei Rostock gebaut werden. Die Schwarzgruppe investiert hier über 5 Milliarden Euro und wird vom Land Mecklenburg-Vorpommern dafür mit Millionen gefördert. Eine durchweg gute Nachricht. 3 Wochen vor der Landtagswahl, Stefan Ludmann aus Schwerin hat die Reaktion.
Mehr als ein Jahr liefen die Vorbereitungen, dauerten die Verhandlungen mit der Gemeinde Dummersdorf, mit dem Landkreis Rostock und auch mit dem Land. Heute, 24 Tage vor der Landtagswahl, verkündete eine freudestrahlende Ministerpräsidentin in ihrer Staatskanzlei die Großansiedlung.
Sie zeigt, dass MV ein attraktiver Wirtschaftsstandort ist und sie zeigt, dass es richtig ist, dass wir auf Diversität der Branchen setzen, von unserer traditionellen Ernährungs- und Landwirtschaft, dem Tourismus und dem Schiffbau bis hin zu erneuerbaren Energien. Und eben auch KI und digitale Wirtschaft.
Der Baustart für das Megaprojekt im Gewerbepark an der A20 ist im nächsten Jahr geplant. Ans Netz gehen soll das Rechenzentrum dann 6 Jahre später, 2033. Der Investor spricht von 120 Jobs, die dauerhaft in der Anlage entstehen. In der Bauphase wird mit etlichen Aufträgen gerechnet. Unternehmenschef Gerd Schanowski machte diese Zusage.
Wir wollen auch ganz bewusst in der Region die Handwerker beauftragen, wollen ganz bewusst in der Region auch ein Cluster bilden. Wir reden schon über ordentliche Größenordnungen und das ist auch das, was regional dann entsprechend stattfinden soll.
In einer ersten Phase geht es um Investitionen von etwa 5,6 Milliarden Euro. Eine Summe, bei der das Innenleben, zum Beispiel die Serverstruktur, noch nicht berücksichtigt ist. Das Rechenzentrum soll stetig erweitert und leistungsfähiger werden, vergleichbar mit einer ähnlichen Anlage im brandenburgischen Lübbenau. Dort investiert die Schwarzgruppe rund 11 Milliarden Euro. Auch in Dummersdorf geht es am Ende um zweistellige Milliardenbeträge, so Schanowski. Zusätzliche Hilfe stellt das Land in Aussicht.
Das Land kann die Investitionen bis zu 120 Millionen Euro unterstützen.
Regierungschefin Schwesig, sie sagte mit Blick auf den enormen Strombedarf für das Rechenzentrum auch, jetzt zeige sich, dass vor allem Windkraft ein Standortvorteil sei. Grüner Strom sei im Land genug vorhanden, die Anlage sei ein konstanter Abnehmer. Ein geschlossener Kühlkreislauf soll den Wasserbedarf in Grenzen halten, Abwärme sollen die Stadtwerke Rostock nutzen. Investor Czarnowski lobte die Zusammenarbeit mit Kommunen und Land. Und er betonte die Bedeutung der Anlage für die digitale Souveränität, also für die Kontrolle über die eigenen und europäischen Daten.
Und Cyberangriffe, der Ausfall kritischer Dienste und die einseitige Abhängigkeit von außereuropäischen Hyperscalern sind längst kein reines IT-Problem mehr. Sie stellen ein strukturelles Risiko für die staatliche Handlungsfähigkeit, das Bürgervertrauen und die Versorgungssicherheit daran.
Hyperscaler, das sind Cloud-Anbieter in den USA wie Amazon oder Google. Denen soll die Stirn geboten werden. Mit dem Bau des Rechenzentrums wollen die Schwarzgruppe und das Land auch eine Art Digitalpakt eingehen. Das Unternehmen soll seine Expertise einbringen, um die Datensicherheit in der Landesverwaltung zu verbessern, einen digitalen Arbeitsplatz für Lehrer zu entwickeln und die Serversicherheit bei der Landespolizei auszubauen. Auch die Gemeinde Dummersdorf profitiert. Sie kann mit mehr Gewerbesteuereinnahmen rechnen, in voller Höhe ab 2033, wenn das Rechenzentrum dann am Netz ist.
Stefan Ludmann in Schwerin. Wer sich als Artgemeinschaft bezeichnet, als germanische Glaubensgemeinschaft wesensgemäßer Lebensgestaltung e.V. hat, das kann man sagen, mit der Idee von Multikulti eher weniger gemein. Die Artgemeinschaft galt als religiös-völkische, neonazistische, antisemitische Gruppierung und wurde deshalb schon vor 3 Jahren verboten. Aber heißt das, dass die ehemaligen Vereinsmitglieder deswegen nicht mehr aktiv sind und dass die Gruppe tatsächlich nicht mehr existiert? Offenbar gibt es Zweifel. Jedenfalls liefen heute Morgen bundesweit Razzien, auch in Niedersachsen und in Mecklenburg-Vorpommern. Michael Götschenberg, der Fachmann für die Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus in der ARD. Ich habe ihn gefragt, was er uns über diese Razzien hat zusammentragen können.
Ja, es geht in der Tat um mehrere Bundesländer, in denen insgesamt 15 Objekte durchsucht wurden. Und zwar Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Halle, die das Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt beauftragt hat. Und nach meiner Information geht es um den Verdacht, dass die vor 3 Jahren verbotene Vereinigung Artgemeinschaft, dass die nach wie vor fortbestehen könnte. Und die Durchsuchungen heute, die hatten das Ziel, diesem Verdacht nachzugehen und ihn eben gegebenenfalls zu erhärten.
Das waren damals um die 150 Leute. Was macht diese, ich sag mal, sektenähnliche Gruppierung denn aus Sicht der Staatsanwaltschaft so gefährlich?
Ja, zunächst mal muss man sagen, eine Vereinigung, die vom Bundesinnenministerium verboten wird, und das war in diesem Fall ja so, die darf nicht weiter betrieben werden, die darf nicht fortgeführt werden. Und wer das tut, der macht sich strafbar. Und dann sind wir bei der anderen Frage, warum war diese Vereinigung eigentlich so relevant? Warum hat man sie verboten? Tatsächlich muss man fragen, warum ist sie eigentlich so lange nicht verboten worden? Weil sie nämlich ausgesprochen relevant war. Sie war fester, integraler Bestandteil der rechtsextremistischen Szene, ein Sammelbecken für Hardcore-Nazis, muss man sagen. Das ist auch bei den Durchsuchungsmaßnahmen, die damals in Zusammenhang mit der Verbotsverfügung durchgeführt wurden, nochmal deutlich geworden. Da hat man haufenweise Hakenkreuzfahnen und andere NS-Devotionalien gefunden, was eben deutlich gemacht hat, mit was für Menschen man es hier zu tun hatte.
Sammelbecken der rechtsextremen Szene, sagen Sie. Mit anderen Worten, diese Artgemeinschaft war kein Einzelfall.
Nein, sie war eine zentrale Institution für die rechtsextremistische Szene. Sie war eben auch keine kleine Vereinigung. Das Bundesinnenministerium hat vor 3 Jahren die Zahl der Mitglieder mit 150 beziffert. Das ist eine ganze Menge bundesweit. Und dort traf sich das Who is Who der rechtsextremistischen Szene, von Gewaltbereiten bis hin zu Intellektuellen. Also eben auch eine Vereinigung, die unterschiedlichste Netzwerke miteinander verbunden hat. Das war ihr Mehrwert für die rechtsextremistische Szene. Und umso wichtiger war es, meiner Ansicht nach, sie dann eben auch zu verbieten.
Wie hat man sich das vorzustellen, Treffen dieser Art bis zum Verbot vor 3 Jahren? Was ist da passiert?
Ja, da ging es beispielsweise um Sonnenwendfeiern, also so heidnische Bräuche, die man da gepflegt hat, um dann eben unter freiem Himmel zusammenzukommen, sich zu vernetzen, miteinander zu sprechen. Insgesamt hat die Vereinigung sich nicht in die Karten blicken lassen, was sie da eigentlich genau treibt. Das wird auch ein Grund gewesen sein, warum man so lange damit gewartet hat, sie zu verbieten, weil eben lange Zeit auch nicht so ganz klar war, wie relevant das alles ist.
Razzia gegen die sogenannte Artgemeinschaft. Hintergründe und Einschätzungen von Michael Götschenberg. Schauen wir nach Münster. Nach der Kabinettsklausur der schwarz-roten Bundesregierung, heute nun die Klausur der Bundestagsfraktionen von Union und SPD. Mit anderen Worten, nun reden die mit, die im Bundestag die Ideen und Vorstellungen von Kanzlern und Ministern am Ende in Gesetzestexte bringen müssen. Und es gibt nach wie vor viel zu bereden. Nehmen wir nur Rente, Steuern oder die Debatte um die Krankenmeldungen. Große Reformen sind immer wieder angekündigt worden. Jetzt muss das alles umgesetzt werden. Und das natürlich alles, während sich in 3 Ländern der Wahlkampf zuspitzt. Also was kann ein Publikum erwarten, dem immer wieder große Würfe versprochen worden sind? Sabine Henkel in Münster, beginnen wir mit der Rente. Der Kanzler hat ja gesagt, es bleibt dabei, die abschlagsfreie Frühverrentung mit 45 Beitragsjahren wird abgeschafft. Aber jetzt heißt es, die Koalitionsfraktionen schließen nicht aus, dass sich am Rentenkonzept doch nochmal was ändern könnte. Was denn jetzt?
Ja, ich gehe fest davon aus, dass sich was ändern wird, aber dass das gar kein großer Widerspruch zu dem ist, was Friedrich Merz gesagt hat. Also ich gehe davon aus, die Rente mit 63 abschlagsfrei, so wie wir sie jetzt kennen, die wird abgeschafft. Aber genau hat die Kommission das ja noch nicht ausformuliert und es gibt auch noch keinen Gesetzesvorschlag. Da ist jetzt Bärbel Baas, die SPD-Chefin und Arbeitsministerin, am Zug. Die muss ein Gesetz schreiben und vorlegen. Und vermutlich wird sie da Übergangsregelungen reinschreiben und Härtefallregeln, sodass diejenigen in der SPD, die damit Bauchschmerzen haben, dass die das Gerechtigkeitsgefühl befriedigen können und dass es am Ende so ausgehen wird, dass sowohl die Union sagen kann, die Rente mit 63, wie sie jetzt ist, die gibt es nicht mehr, aber die SPD da auch noch ihre Sachen reinverhandeln wird.
Und das wäre eine ganz verträgliche Lösung dann, wenn wir auf die Steuerpläne des Finanzministers gucken zum Beispiel. Das mit dieser ausgeweiteten Zuckersteuer ist ja jetzt abgeräumt, aber es bleibt die Grundkritik aus der Union an der künftigen Einkommensteuer. Die Union will mehr Steuerentlastungen, als es der Kassenwart, als es Lars Klingbeil gewähren kann. Was hören Sie da an Kompromissbereitschaft aus den Fraktionen?
Also hier hört man nur zu allem, was zu Kompromissbereitschaft. Was ich damit sagen will, ist, dass hier sehr betont wird, dass man doch harmonisch jetzt zusammenarbeiten will. Und aus dem Geist von Würzburg, da war ja im letzten Jahr die Fraktionsklausur, da soll jetzt der Mut von Münster wachsen. Also es geht ja auch um Teambuilding, was die hier machen. Die wollen sich einstimmen auf die Reformen und so ganz konkret auf die Unstimmigkeiten, da will man sich hier jetzt gar nicht so genau einlassen, sondern es geht eher um so eine Grundstimmung, um sich gegenseitig auch Mut zu machen und zu sagen, wir haben einen schwierigen Herbst vor uns, aber wir haben uns viel vorgenommen und wir wollen die Reformen umsetzen und wir wollen zeigen, dass wir das können. Also das ist eher so ein bisschen die Stimmung, die hier so rüberkommen soll.
Aber den Beteiligten ist möglicherweise schon klar, dass Teambuilding alleine als Botschaft nicht reicht an ein Publikum, das immer kritischer wird.
Natürlich, das wissen Sie, das ist jetzt hier, man muss ja sehen, auch eine Klausur. Man darf jetzt vielleicht auch nicht zu viel erwarten, so wie man das aus dem Arbeitsleben kennt. Da zieht man sich ja auch schon mal zurück an einen anderen Ort, um sich besser kennenzulernen oder um mal was anderes miteinander zu machen. So ist das hier auch zu verstehen. Heute sind Gäste da aus der Wirtschaft, mit denen man nochmal diskutiert, denn das Thema Wirtschaft hatte ja auch schon in der Klausur der Bundesregierung eine ganz große Rolle gespielt und das wird auch hier groß geschrieben.
Mut von Münster, abgesehen vom Mut zur Alliteration. Was soll das konkret bedeuten? Was wird besonders mutig möglicherweise an Lösungen, die angeboten werden?
Ja, die Reformen umzusetzen, nicht nur bei der Rente, sondern auch bei der Pflege oder der nächste Schritt der Gesundheitsreform. Das sind ja Reformen, die da verteilt man keine Wohltaten, sondern das sind Notwendigkeiten. Und dazu braucht es meiner Meinung nach auch, ja, tatsächlich Mut, um den Leuten auch zu sagen, wir müssen erstmal Einschnitte machen, aber am Ende soll das ja alles zum Besseren führen. Und auch da spielt das Thema Wirtschaft natürlich eine Rolle. Rente, Beiträge, Pflege, Gesundheit, das alles spielt da rein. Und die Lohnnebenkosten sollen auf keinen Fall steigen. Am besten sollen sie sogar sinken oder erstmal stabil gehalten werden. Aber dafür braucht es mutige Schritte. Das ist damit gemeint, wenn hier vom Mut von Münster gesprochen wird.
Warum eigentlich Münster? Späte Hommage an den zurückgetretenen Fraktionschef Jens Spahn?
Ja, der hatte das noch hier organisiert zum Teil, hatte sich den Ort gewünscht und da hatte man damit schon angefangen. Und Matthias Mirsch, Thorsten Frey und Alexander Hoffmann haben gestern Abend auch mit Jens Spahn gesprochen und sich verständigt. Das haben sie eben wissen lassen. War ein bisschen überraschend, weil man hatte ja von Spahn zuletzt gar nichts mehr gehört. Aber es ist ja auch eigentlich sinnvoll, da vielleicht so ein paar Sachen noch zu übergeben oder sich noch mal auszutauschen.
Frau Henkel, wenn der Kanzler sagt, wir brauchen weniger Verdrießlichkeit, wir brauchen mehr Geschlossenheit, bedeutet das am Ende, bei allem Mut, erzwingt die SPD jetzt mehr auf Linie?
Ach, die SPD zwingen, das kann er ja vielleicht gar nicht. Ich glaube, die wird sich auch nicht zwingen lassen. Ich glaube eher, dass Friedrich Merz was anderes damit gemeint hat, nämlich eher eine Tonlage. Also ein bisschen zuversichtlicher zu sein, optimistischer und nicht nur nörgeln und meckern, sondern was Positives rausstellen. Ob er bei sich selber damit anfangen will, lasse ich mal dahingestellt. Wäre vielleicht ein Schritt, aber ich denke, das ist eher so zu verstehen, dass er die Tonalität ändern will und mehr Optimismus in den Vordergrund stellen will.
Die Fraktionsklausur der Regierungsparteien im westfälischen Münster. Sabine Henkel hat das für uns eingeschätzt. Und darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Frau Geheilienstadt sprechen können, die für die SPD im niedersächsischen Goslar im Bundestag sitzt. Geheilienstadt, Mitglied im Fraktionsvorstand ihrer Partei und Finanzexpertin. Ich habe sie als erstes gefragt, ob sie noch Hoffnung hat, dass das was wird mit dem Herbst der Reformen.
Also ich persönlich halte grundsätzlich gar nichts von irgendwelchen Begriffen, die erfunden werden. Generell gilt für mich, Ärmel hochkrempeln, arbeiten. Die Belange der Menschen in den Blick nehmen und ganz normal das tun, was unsere Aufgabe ist. Nämlich gucken, dass wir Rahmenbedingungen, insbesondere momentan für Unternehmen und Menschen verbessern können, damit wir Arbeitsplätze sichern können. Wie auch immer das andere bezeichnen, das ist eher nicht so mein Thema. Ich halte auch auch nichts von Herbst oder Sommer oder Frühling der Reformen, sondern Gesetze müssen dann gemacht werden, wenn sie anstehen, wenn sie fertig entwickelt sind und sie werden dann einfach miteinander verhandelt, besprochen und beschlossen. Ich kann da nichts mit anfangen mit solchen Begriffen.
Aber Ärmel hochkrempeln und arbeiten, diese, ich sag mal, Schlagworte sind ja in letzter Zeit eher abgelöst worden vom Begriff, es wird viel diskutiert, bevor es zu Ergebnissen kommen kann. Ist das eine Botschaft, die einem größeren Publikum in diesen Zeiten auf Dauer vermittelbar ist?
Nein, nein, Demokratie wird grundsätzlich diskutiert. Das ist gut so, dass wir in der Demokratie diskutieren und dass wir auch um die besten Lösungen ringen. Die Koalition besteht aus drei unterschiedlichen Parteien. Die Union bildet mit CDU, CSU zwar eine Fraktion, aber es sind auch sehr unterschiedliche Parteien. Das merkt man immer wieder auch in Gesprächen und Verhandlungen. Und insofern ist das erstmal gar nichts Schlimmes, wenn man miteinander diskutiert. Aber ich kann Ihnen nur sagen, ich bin ja Mitglied des Finanzausschusses. Wir haben allein im letzten Jahr über 21 Gesetze verabschiedet. Wir haben sehr respektvoll als Kolleginnen und Kollegen im Finanzausschuss mit Union und SPD zusammengearbeitet. Wir haben immer geguckt, wo kommt jeder her. Wir wissen, wo unsere Grenzen sind, aber wir suchen vor allen Dingen Gemeinsamkeiten. Aber und wie das andere benennen, das ist mir ehrlich gesagt dann egal. Hauptsache, wir können Ergebnisse erzielen.
Aber Ergebnisse lassen nach wie vor auf sich warten, konkrete. Der kleine Koalitionspartner bremst den größeren aus bei den Diskussionen um die Reformen, hört man zunehmend aus der Union. Wackelt der Schwanz mit dem Hund?
Nein, das kann ich nicht feststellen. Ich sage ein Beispiel. Wir haben sehr viel schon verändert mit der Reform zum Asylrecht, auch der europäischen Reform zum Asylrecht und der Umsetzung der Gesetze in Deutschland. Ist die SPD ja sehr weit auch über ihre eigenen Grenzen gegangen. Wir haben zum Beispiel das Bürgergeld reformiert. Das ist jetzt eine neue Grundsicherung geworden. Auch da haben wir sehr viele inhaltliche Zugeständnisse gemacht, aber immer im Interesse, dass wir die Sozialgesetzgebung auch in Deutschland gut erhalten können und niemand durchs Rost fällt. Also für mich ist es so, dass immer die Sache im Vordergrund steht. Und ich darf das auch sagen, das gilt auch für die allermeisten Kolleginnen und Kollegen so. Und von daher, wir werden jetzt in den nächsten 4 Monaten allein im Finanzausschuss wieder 14 Gesetze beraten, wie zum Beispiel die Frühstartrente, wo es darum geht, Kindern und Jugendlichen auch den Zugang zum Finanzmarkt leichter ermöglichen zu können, damit sie das schon mal ein bisschen lernen können auch und auch sehen können, wie sich so etwas entwickelt. Es sind eigentlich viele positive Sachen auf den Weg gebracht worden. Die private Altersvorsorge ist reformiert worden. Der Riester wird abgelöst in eine deutlich flexiblere Möglichkeit, zukünftig privat altersvorzusorgen und ich könnte noch einiges mehr auflisten. Darüber wird nur nicht gesprochen, sondern es wird dann eher so über die Sachen gesprochen, wo man sich intensiver streitet.
Sagt Frau Galienstadt, Mitglied im SPD-Fraktionsvorstand zur Fraktionsklausur der Regierungsparteien in Münster. Sie hören die Themen des Tages. Die Bilder, die gestern um die Welt gingen, waren ja furchtbar genug. Menschen, die in Panik fliehen, Busse, die wie Spielzeug weggefegt werden, Schlamm und Geröll, die aus allen Öffnungen quillen, bevor dann nach schrecklichen Sekunden auch die letzte Webcam abbricht und Dunkelheit herrscht. Mittlerweile wissen wir, dass wohl ein Gletscherabbruch die Ursache für die Sturzflut in Nepal war. Weitere Überschwemmungen werden noch heute nicht ausgeschlossen. Die Zahl der Toten und die der Vermissten steigt. Auch das Auswärtige Amt ist eingeschaltet. Über die Lage in Nepal heute aus unserem Südasien-Studio Lena Bodewein.
Am zweiten Tag nach der Katastrophe gibt es Erzählungen vom Überleben. Wir waren im Obergeschoss. Das Wasser stieg bis dorthin an und überflutete es. Der Boden war voller Schlamm. Wir konnten nicht dorthin gehen, wo ich wohne, weil der Schlamm es unmöglich machte. So erzählt es der 92-jährige Kedarnath Parajuli, Reportern der Nachrichtenagentur AFP. Er ist gerade so davongekommen. Er gehört wie hunderte anderen zu denen, die von der nepalesischen Armee und anderen Helfern gerettet wurden. Mit Booten, Hubschraubern und Baggern. Nur so gelangen die Helfer durch den allgegenwärtigen Schlamm. Aber es gibt auch Erzählungen von Verlust. Hier liegt der Stationsobere des Altenheims direkt vor mir. 4 bis 5 Leichen wurden von dort schon abtransportiert. Der Ortsvorsteher Binod Chitrakar weiß, dass noch mehr Tote zu betrauern sein werden. Und Es gibt Erzählungen von Hoffnung, wie von Chitra Bahadur Nepali. Mein Bruder wird seit gestern um 8:30 vermisst. Ich konnte seinen Namen nicht auf der Liste der vermissten Personen finden. Ein weiteres Familienmitglied, mein Bruder Pisal Nepali Puling, wird ebenfalls noch vermisst. Wer vermisst wird, ist noch nicht tot. Nepals Polizei und Katastrophenschutzbehörde haben die Zahlen der Vermissten am Donnerstag weiter erhöht. Und da Satellitenaufnahmen zeigen, dass komplette Dörfer in den Bergregionen verschwunden sind, wird die Opferzahl wohl noch weiter steigen. Ein großer Teil der Vermissten stammt aus dem Ausland, aus Indien beispielsweise. Von dort hatten sich hunderte Pilger auf den Weg zum Berg Kailash gemacht. Für Hindus ist er heilig, weil er als spirituelle Heimat des Gottes Shiva gilt. Aber auch Bergwanderer, Trekkingtouristen aus aller Welt, von den USA bis Australien, befinden sich unter den Vermissten. Solche Katastrophen können häufiger werden. Die Temperaturen steigen Jahr für Jahr. Die Region wird sehr angreifbar, sagt Basanta Raj Adhikari, Katastrophenforscher an der Tribhuvan-Universität in Nepal. Ein Gletschersturz hat, so der jetzige Stand, nach Meinung von Forschenden die Flutwelle ausgelöst. Ein hunderte Meter breites Stück Eis ist über Kilometer hinweg in die Tiefe gestürzt und wurde dabei wohl zu einer Lawine aus Wasser, Staub und Geröll pulverisiert. Oft brechen aber auch Gletscherseen, die sich aus dem Wasser der schmelzenden Eismassen bilden. Das ist in den vergangenen Jahren häufiger der Fall gewesen, erzählt Adhikari. Betrachtet man all diese beispiellosen Ereignisse, so zeigt sich, dass die Region äußerst anfällig ist, da die Menschen flussabwärts entlang der Flussläufe siedeln. Wenn ein solches Ereignis eintritt, führt dies daher stets zur Zerstörung des betroffenen Gebiets. Aus diesem Grund ist die Region, insbesondere im Hinblick auf weitere Siedlungen sowie den Ausbau von Infrastruktur und Wasserkraft, sehr gefährdet. Sie entwickelt sich zunehmend zu einer Zone mit einem sehr hohen Risiko. Seit Jahren warnen Forscher vor den Folgen des Klimawandels in der Himalaya-Region.
Berichtet Lena Bodewein. Zum Schluss ein Nachruf auf einen, der am Ende lebenslang in Haft saß und nun auch dort gestorben ist. Ratko Mladic ist tot, der bosnisch-serbische Kriegsverbrecher. Wer die Balkankriege in den 90ern verfolgt hat, erinnert sich an diesen Namen. Mladic starb im Gefängniskrankenhaus der Vereinten Nationen in Den Haag. Silke Hane.
Having summarized its findings, the chamber will now give its verdict.
Im November 2017 in Den Haag. Der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien spricht Ratko Mladic in erster Instanz schuldig.
Finds Ratko Mladic guilty as a member of various joint criminal enterprises of the following counts. Count 2, genocide.
Der Völkermord von Srebrenica, die Verfolgung von Bosniaken und Kroaten im Bosnienkrieg, die Terrorisierung der Bevölkerung von Sarajevo während der Belagerung der Stadt. Dafür muss Ratko Mladic lebenslang ins Gefängnis, verkündet Richter Alfons Ori.
For having committed these crimes, the chamber sentences Mr. Ratko Mladic to life imprisonment.
Mladic legt Berufung ein. Im Sommer 2021 wird das Urteil jedoch rechtskräftig. 26 Jahre nach dem Genozid an den Bosniaken in Srebrenica. Denn lange hatte Mladic unbehelligt in Serbien gelebt. Erst 2011 wird er nach viel internationalem Druck festgenommen und nach Den Haag ausgeliefert. Das dortige Kriegsverbrechertribunal stützt seine Anklage auf Zeugenaussagen, aber auch auf viele Video- und Tonaufnahmen, die den Völkermord in Srebrenica dokumentieren. Und Mladics Rolle dabei. Hier sind wir am 11. Juli 1995 im serbischen Srebrenica. Wir schenken dem serbischen Volk diese Stadt. Endlich ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um uns an den Türken zu rächen. Als Türken bezeichnet Mladic hier die muslimische Bevölkerung im ethnisch gemischten Bosnien, die Bosniaken. Mladic ist zu diesem Zeitpunkt 53 Jahre alt und Oberkommandeur der serbisch-bosnischen Armee. Die kämpft im Bosnienkrieg dafür, möglichst große Gebiete für die serbische Bevölkerung zu erobern. Dafür schreckt Mladic vor systematischen Vertreibungen und Völkermord nicht zurück. Mehr als 8000 ihrer bosniakischen Landsleute ermorden die bosnischen Serben unter seinem Befehl nach der Einnahme von Srebrenica. Die meisten von ihnen Männer und Jungen, die vorher von ihren Familien getrennt wurden und von Mladic in falscher Sicherheit gewiegt wurden. Ihr habt viel von mir gehört, jetzt könnt ihr mich auch mal sehen. Ich bin General Mladic. Unter euch sind auch Männer im wehrfähigen Alter. Alle seid ihr sicher. Dieses Mal schenke ich euch das Leben. Reue hat Mladic nie gezeigt. Nicht für Srebrenica und andere Morde, auch nicht für die fast 4 Jahre lange Belagerung der bosnischen Hauptstadt Sarajevo, der mehr als 10.000 Menschen zum Opfer fielen.
Berichtet Silke Hane. Soweit die Themen des Tages an diesem Donnerstag mit Gerd Wolf. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.